Eine Predigt am Gebetstag für verfolgte Christen. Was soll man da eigentlich groß predigen? Das Gebet ist schon mal etwas Entscheidendes. Oder wie wir unsere Geschwister sonst unterstützen können. Für mich hat dann die Predigt viel mehr damit zu tun, was können wir davon eigentlich lernen. Denn zu allen Zeiten gab es Widerstand, wenn Menschen von Jesus erzählt haben. Das haben schon die ersten Christen so erlebt. Da läuft also nichts falsch. Deshalb ist der Titel unserer Predigt heute: Probleme sind normal. Das wollen wir natürlich gar nicht hören. Wir stellen uns das ja ganz anders vor. Aber schon die ersten Missionare haben das so erlebt. Zum Beispiel der sogenannte Paulus, der mit seinem Freund Barnabas unterwegs war in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Es war seine erste Reise, der kam später noch weiter. Das Evangelium ist vermutlich durch ihn überhaupt nach Europa gekommen. Und dann wurde er gesteinigt, was man eigentlich nicht überlebt. Dafür ist ja diese Strafe da, dass man so lange mit Steinen beworfen wird, dass man davon nicht wieder aufsteht. Wie durch ein Wunder konnte er sich wieder erheben. Wir lesen dann in Apostelgeschichte 14 Folgendes, was unser Predigttext heute ist. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe, einer dieser Orte dort. Und sie verkündigten jener Stadt das Evangelium und machten eine beträchtliche Anzahl zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten, man kann auch genauso übersetzen, ermutigten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie nun glaubten. Was macht man normalerweise, wenn es Probleme gibt? Bloß nicht wieder hin. Ja, bloß aufhören, bloß vermeiden. Das haben die ersten Christen anders gesehen. Aufstehen, schütteln, weitermachen. Probleme sind normal. Drei Dinge entdecke ich, die wir hier kurz anführen heute. Erstens die Ermutigung im Glauben. Zweitens die Ernüchterung im Glauben. Drittens die Erfahrung im Glauben. Die Ermutigung im Glauben. Diese Reise von Paulus und Barnabas lief sehr unterschiedlich. Der Widerstand hat sie mitunter, wie auch gerade berichtet, an den Rand ihrer Lebenskraft gebracht. Aber immer, ob die Leute nun gerade von vornherein offen waren oder nicht, oder wie auch immer konnten sie erleben, dass Menschen zu Jesus finden. Meistens gar keine großen Massen. Das kam erst später, als es diese Typen gar nicht mehr gab. Aber da haben die Menschen angenommen, dass Gott sie liebt und das hat ihr Leben tiefgreifend verändert. Sie haben sich Jesus in die Hand gegeben, der jetzt einen guten Weg mit ihnen geht. Und auf der Rückreise davon, obwohl man ihn da überall bekämpft hat, besucht Paulus nun die Gemeinden, die durch seine Arbeit entstanden waren. Er wusste, dass diese Christen, diese frischen Christen, jetzt Ermutigung brauchen. Auch wenn es für ihn Gefahr für Leib und Leben bedeutet hat. Das muss man sich ja mal ein bisschen klar machen, mal ein bisschen wahrnehmen. Das kann man ja auch bei vielen heute verfolgten Christen entdecken. Wir haben es gerade gehört. Die Eltern erzählen ihren Kindern trotzdem von Jesus, obwohl das höchst verboten ist. Sie erzählen trotzdem ihren Nachbarn von Jesus, obwohl sie dabei erwischt werden könnten, überhaupt eine Bibel zu haben, und dann schwere Strafen erleiden. Trotzdem machen sie das. Sie sollen im Glauben bleiben, sagt Paulus. Also daran festhalten, dass Gott ihnen gnädig ist und auch widerstandsfähig gegen die Einflüsse, denen sie ausgesetzt sind. Er begleitet die Menschen seelsorgerlich. Seele steht hier für den ganzen Menschen. Nicht nur für einen kleinen Teil, wie wir Deutschen das mitunter verstehen. Es geht ihm darum, dass Menschen nicht nur Christen werden. Ja, Heiden nicht nur Christen werden. So hat es mal der Gründer des Seminars, an dem ich ausgebildet worden bin, gesagt. Heiden sind ja alle nicht Juden, aber das ist auch in der Bibel gleichbedeutend mit alle, die nicht glauben. Nicht nur dafür sorgen, dass Heiden Christen werden, sondern auch, dass Christen nicht wieder Heiden werden. Und gerade auch in den Gemeinden, die dort so bedrängt sind, braucht es Unterstützung und Ermutigung. Deshalb beten wir ja heute, Kontinente übergreifend, für verfolgte Christen, damit sie Ermutigung erfahren. Das ist das Erste. Und gerade um die Ermutigung zu erfahren, sagen die erfahrenen Christen nun denen, die zum Glauben gekommen sind, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das führt uns zum zweiten Punkt. Die Ernüchterung im Glauben. Was soll denn das bitte für eine Ermutigung sein? Mensch, ich gratuliere dir, du bist Christ geworden. Das wird nun viele Probleme mit sich bringen. Wie ermutigt man denn so Menschen? Das ist ja der Hammer. Das gibt's doch nicht. Hat er keine Ahnung, Paulus? Ich erinnere die Worte eines Bischofs auf einem Kongress. Wir hatten uns das doch so schön vorgestellt. Wir steigen bei Jesus ins Boot und mit ihm schippern so mit ein bisschen irischem Segen im Rücken dem Sonnenuntergang entgegen über das Meer. Ein lauer Wind weht, alles ist schön. Aber es kommt ganz anders. Martin Luther war das immer so wichtig. Der sagte, so ist das, wenn der Herr Jesus ins Boot steigt, dann wird es nicht lange ruhig bleiben. Dann bricht ein Sturm los. Wir ahnen, um welchen Bericht es hier ging, als der Bischof das weitergegeben hat. Gerade wir Christen in unseren Wohlstandsländern gehen ja davon aus, und so verkaufen wir das mitunter ja auch, Jesus ist noch das i-Tüpfelchen, ja dann ist das Leben richtig schön mit Jesus. Ja, leicht und unbeschwert. Und wo das nicht so ist, stimmt wohl irgendwas nicht. Das ist schon verrückt, finde ich. So war es von Anfang an gar nicht. Wenn unsere Arbeit mühsam ist, stimmt irgendwas mit Gott nicht. Irgendwie hat er mich übersehen. Wenn unsere Ehe schwierig wird oder unglücklich ist, können wir doch ruhig ausbrechen draus. Wenn uns andere Menschen schlecht behandeln, haben sie es doch wohl jetzt verdient, dass wir mit ihnen genauso umgehen. Wer kann es uns verdenken? Gott kann es doch mit seinen Geboten nicht so gemeint haben, wie wir es in der Bibel lesen. Und unter uns gesagt, was Jesus gesagt hat, so mit Feindesliebe und so, das kann ja sowieso niemand. Deswegen streichen wir ja auch heute aus den Liedern diese Strophen mitunter raus, die uns unangenehm werden. Ja, da singt man ein Feste Burg ist unser Gott. Und wo dann davon die Rede ist, dass es auch sein könnte, dass man gut Ehe, Kind und Weib genommen bekommt. Ja, und dass man dann auch das mal lassen soll, weil man noch viel Wesentlicheres mit Jesus hat. Dann können wir das heute nicht mehr singen, weil das ja unserem Lebensgefühl gar nicht entspricht. Merken wir eigentlich, dass wir uns dann vom christlichen Glauben entfernen? Das ist ja nicht so, dass man das leicht über die Lippen kriegen soll. Das sagt kein Mensch. Und wenn wir die verfolgten Geschwister hier hören, ich werde gleich noch ein bisschen zitieren, dann merken wir, dass die gar nicht sagen, ach, ist doch alles nicht so wichtig. Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass das alles nicht so wichtig ist, sondern dass Jesus zu haben noch viel wichtiger ist. Darum geht es. Wir können uns immer nur vorstellen, dass etwas wesentlich wird, wenn das andere damit unwesentlich ist. Nein, darum geht es nicht. Es gibt lauter wichtige Dinge in unserem Leben, aber es gibt den Gott, der uns Menschen liebt, der über allem steht und der über alles zu zählen ist. Und dann sind wir manchmal ganz enttäuscht von Gott, wenn Schwierigkeiten kommen und werden ihm vielleicht auch mal böse. Du. Immer machst du Probleme, nie machst du, wie ich mal will. Da läuft doch was schief mit uns. Ja. Und wenn dann Paulus mal schreibt in seinen Briefen, seid standfest, werdet stark im Glauben, dann wissen wir gar nicht, wovon er eigentlich spricht. Das ist schon verrückt, finde ich. Und ihr Lieben, ich wünsche mir, dass ihr mich da richtig versteht. Erstens ist der Prediger immer der Erste, der seine Predigt hört. Er hat sie schließlich vorbereitet. Zweitens, nützt uns ein schlechtes Gewissen überhaupt nichts. Ja, immer nur zu denken, ach ja, wir machen es alles nicht richtig, das bringt ja keinem was. Meine Persönlichkeit zum Beispiel ist zwar so gestrickt, aber wem nützt es was? Das musste ich längst lernen jetzt. 25 Jahre mit Jesus unterwegs, hat er mir längst gesagt, Matthias, du brauchst dich nicht immer da an deinen Problemen suchen und immer dich schlecht fühlen, als ob das alleine schon das Ziel wäre. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass etwas geschieht in unserem Leben. Dass wir jetzt auch nochmal merken, es ist ja so, diese Glocke ist ja so herrlich, Jan. Dich hat sie auch gerade gestört, ne? Wenn die hier so steht, ne? Was ist das nervig, ne? Aber wisst ihr, man braucht diese Glocke. Die stört immer. Sonst wird sie ja nicht klingeln müssen. Wenn alle wüssten, wo wir uns jetzt zu welcher Zeit treffen, ja, und was jetzt dran ist, dann bräuchte man doch keine Glocke. Die Glocke ist doch gerade dafür da, das Normale zu unterbrechen und dafür zu sorgen, dass man hellhörig wird und merkt, stopp mal, es war etwas anderes dran. Ja, insofern, guten Morgen. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Es muss nicht so weitergehen. Und ich will auch nicht immer das so sagen, aber ich frage mich ja manchmal, dass wir in Deutschland nicht verfolgt werden, könnte eben auch damit zu tun haben, dass wir Christen einfach harmlos sind, weil wir Gott und uns selbst nicht ernst nehmen. Ja, und da müssen wir eben mal hinhorchen. Es wurde ja im Gebet auch eben so angebracht. Verbringen wir unser Leben nur damit, es uns gut gehen zu lassen? Ist das eigentlich unser Ziel? Dann hätte Paulus sagen müssen, ach, weißt du was, Barnabas, Jesus kann uns ja auch nicht böse sein. Wir haben es probiert, ja, die Schwierigkeiten sind nun wirklich nicht nur so ein bisschen, klein bisschen gewesen, sondern die waren jetzt erheblich, ich wäre fast gestorben. Jetzt packen wir unsere Zelte, er war ja Zeltmacher, jetzt packen wir unsere Zelte und gehen nach Hause. Ja, und dann wird schon irgendwie, ich habe wenigstens mal ein paar Leuten von Jesus erzählt, das wird schon reichen. Komisch, dass er das gar nicht so gesehen hat. Es wird nicht mal berichtet, dass er diesen Gedanken überhaupt hatte. Und er berichtet von seinem Problem. Lest mal den 2. Korintherbrief. Ja, da schreibt er davon, was für ein verrücktes Leben das ist. Aber nie von dem Gedanken, dass man hätte aufgeben können. Und wenn man so damit beschäftigt ist, es sich gut gehen zu lassen, dann stört ja auch das Leid und das Ergehen anderer Menschen nur. Oder etwa die Botschaft davon, dass Menschen ohne Jesus ewig verloren gehen könnten. Was wir ja gemeinhin so mit Hölle bezeichnen, wo aber keiner von uns weiß, was das wirklich sein soll. Es wird uns einfach so ein Ort beschrieben, wo man es nicht aushält, aber wo man auch nicht mehr wegkommt, weil man dort nicht bei Gott ist. Und das hat man sich selber zugezogen, weil man nicht bei Gott sein wollte. So berichtet uns die Bibel das. Aber jetzt guckt euch um. In vielen Gemeinden, es wird nicht nur nicht mehr davon gesprochen, es wird auch vielfach gar nicht mehr geglaubt. Ich brauche das auch nicht, um an Jesus glauben zu können. Es ist nur schlichtweg einfach die Kehrseite der Liebe Gottes, wenn man sie ablehnt, von der uns Jesus aus meiner Sicht viel mehr berichtet, als wir das wahrhaben wollen. Aber das stört ja nur, denn dann wäre es mal zu überdenken, ob es vor allem in unserem Leben darum geht, unseren Wohlstand noch zu vergrößern, unsere Häuser noch größer zu bauen, sich tagelang damit zu beschäftigen, was für ein neues Auto wir noch kriegen könnten, ja, das auch immer größer werden muss, hoffentlich, und nicht nur, weil man eine große Familie hat, ja, oder die technische Ausrüstung im Haus, ja, das ist ja alles auch schon von vorgestern, ist ja auch schon 5 Jahre alt, da muss man ja längst mal was Neues haben. Ja, und so kann man sich mit allen möglichen beschäftigen. Vom Fernseher die Zeit verbringen oder im Kino, im Fitnessstudio oder auf der Reise, wo auch immer. Und es ist immer die Frage, warum mache ich das eigentlich? Nun wissen wir ja, was die Glocke angeht, auf dem Sofa schläft man ja ein. Ja, als Einschlafen kommt von alleine. So, und deshalb klingelt die Glocke. In Person unserer verfolgten Geschwister. Und sagt uns westlichen Christen, ihr Lieben, was muss Jesus wohl von Bedeutung sein, wenn diese Menschen von ihm reden, obwohl ihnen dafür vielleicht gleich die Kehle durchgeschnitten wird? Oder sie wie in Eritrea in einen Container eingesperrt werden, Ja, wo die Sonne sowieso schon 50 Grad heiß ist. Temperaturen, die wir ja sowieso bei uns nicht haben. Und der Container wird noch heißer. Das ist nämlich Metall. Ja, und die werden da, und das wissen die, dass die da eingesperrt werden. Dass es da ein kleines Luftloch gibt, aus dem alle atmen müssen. Und die reden trotzdem von Jesus. Und da klingelt die Glocke und macht uns deutlich, und was machen wir mit unserer Freiheit eigentlich? Das, was die DDR-Bürger als erstes gemacht haben, als die Mauer abgeschafft wurde. Reisen zum Beispiel. Wir wollen erstmal was sehen von der Welt. Das kann ja auch ganz schön sein und gut sein. Aber es ist eben mal nachzufragen, worum es in unserem Leben geht. Und Paulus sagt, es geht nicht darum, dass das Leben möglichst leicht ist. Probleme sind völlig normal, die hast du zu erwarten. Natürlich, er hat doch an anderer Stelle reichlich davon geschrieben, dass Jesus viele unserer Probleme löst. Mal schnell, mal langsam. Dass wir viele Last gar nicht tragen müssen, weil er uns trägt. Aber ich sag mal, die Erfahrung macht nur der, der sein Leben ihm in die Hand gibt und auch mal sagen kann, Jesus, mach du mit mir, was du willst, du wirst dich schon um mich kümmern. Ja, Jesus hat nicht gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, weil ihr nichts Besseres zu tun habt. Ja, oder ich kümmere mich schon um euch, ihr braucht euch um nichts mehr kümmern. Nein, er hat gesagt, sucht zuerst das, was Gott auf dem Herzen liegt und ich kümmere mich um alles andere, was ihr sonst noch braucht. So seine Arbeit zu verrichten, nicht als ob mein Leben davon abhängt, sondern weil Gott für mich sorgt und mir die Arbeitskraft schenkt, kann ich mitmachen. Aber es geht vor allem darum, wo Gottes Liebe heute wieder einen Menschen treffen kann. Wir bekommen eben dann auch mal Probleme, die wir sonst nicht hätten, wenn wir Jesus nicht kennen würden, weil sich diese Welt einfach gegen Jesus wehrt. Das hat sie schon getan, als er aufgetaucht ist. Das hat sie vorhin schon getan. Und das hat sie schon getan, als er aufgetaucht ist. Und da hat Jesus uns das, Jan hat es angesprochen, deutlich gemacht, meint ihr denn, denen, die im Glauben blüht, was anderes? Jetzt sollen wir die Verfolgung nicht suchen. Aber stellen wir uns mal drauf ein. Und ich sage mal, das kann man üben jeden Tag. Indem es einfach jeden Tag darum geht, was hat Jesus heute mit mir vor? Keine andere Frage stellen sich die ersten Christen. Wie man dann die Situation durchsteht, dass einer sagt, entweder sagst du deinem Glauben ab oder wir sperren dich ein. Da hat Jesus gesagt, es wird euch in dem Moment gegeben werden vom Heiligen Geist, was ihr dann sagen sollt. Das müssen wir heute gar nicht wissen, wie wir das durchstehen. Aber wenn uns unsere Bequemlichkeit das Höchste ist und der Genuss und das größere Haus und das größere Auto, dann werden wir nicht sagen, ich glaube aber an Jesus. Das wird automatisch anders laufen. Das lerne ich von den verfolgten Geschwistern. Aber was sollen denn eigentlich diese Schwierigkeiten? Wieso macht Gott es nicht einfach leicht? Die Erfahrung im Glauben ist das Dritte. Wir können ja in der Bibel und in den Berichten von verfolgten Christen heute entdecken, dass Christen in besonders schwierigen Situationen auch besonders tiefe Erfahrungen mit Jesus machen. Die hätten sie sonst nicht gemacht. Und auch wenn ich auf mein Leben zurückblicke, immer dann, wenn es eng wurde und ich meinte, das schaffe ich nicht, wurde mir deutlich, das musst du auch gar nicht schaffen, denn es ist ein anderer an deiner Seite und in deinem Rücken und unter dir und über dir und vor dir und neben dir und wo auch immer er noch sein soll. Ja, Open Doors schreibt das so, wir hören von Wundern und Glaubensstärkungen, die weit über das hinausgehen, was wir im deutschsprachigen Raum erleben. Viele Gemeinden in schwierigen Ländern bitten uns, betet nicht darum, dass die Verfolgung aufhört. Wie bitte? Betet nicht darum, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet darum, dass wir im Glauben stark bleiben und dass auch unser Zeugnis stark ist, damit viele andere zum Glauben an Jesus finden. Boah. Und so komme ich auf vier Punkte, aus denen ich mir rein menschlich mal nach Bibellesen vorstellen könnte, warum Gott das Leid der Christen nicht nur nicht wegnimmt, sondern es auch darauf ankommen lässt. Gottes Liebe zeigt sich am deutlichsten darin, dass Jesus für uns und an unserer Stelle gelitten hat, ihr Lieben. Das ist der Ausdruck der Liebe Gottes. nicht nur ganz in Ordnung sich befindliche Menschen, ja, die sowieso jeder lieb haben muss, hat er lieb, sondern Typen, vor denen es ja schon genug Menschen ekelt. Ja, wisst ihr gar nicht, wer sich in meinem Leben schon alles über mich aufgeregt hat. Und die Gott erst recht abstoßen könnte, und die liebt Gott. Er hat uns mit seinem Tod gerettet. Es ist also nicht unsere Aufgabe, andere Menschen zu retten. Im Sinne von, wir sterben für sie oder leiden für sie. Nein. Jesus hat ein für alle Mal unsere Sünde getragen. Aber dass diese Welt ihn abstößt und dass er sich das gefallen lässt, zeigt ihr, dass er sie liebt. Zeigt uns Menschen, wie er zu uns steht. Und wir werden verfolgt als Menschen, die ihm gehören, auch damit die Verfolger merken, wie sie zu Jesus stehen und wie er zu ihnen steht. Wer Bibelstellen dazu möchte, die könnte ich hier nennen. Zweitens, wir lernen Jesus besser kennen in der Bedrängnis. Ja, Bedrängnis wird das Wort, Bedrängnisse heißt zusammendrücken, da kommt Druck. Ja, alles wäre leichter zu gehen. Und wir erfahren seinen Trost. Da berichtet Aaron, dessen Name ist natürlich geändert, aus Eritrea, dass er nicht hätte glauben können, dass Christen in Eritrea wegen ihres Glaubens verfolgt werden, bis er selbst für 3 Jahre ins Gefängnis geworfen wurde. Er hatte Hausversammlungen abgehalten. Und dann hat er sich aufgelehnt mit aller Macht und Verzweiflung gegen die ungerechte und brutale Behandlung im Gefängnis und bricht nach 2 Jahren zusammen. Ich war wütend auf Gott, schreibt er. Warum war ich im Gefängnis, wo ich doch für Gott gearbeitet hatte? Warum hatte er das zugelassen? Ich verstand nicht, worum es bei Christenverfolgung geht. Ich verlor alle Hoffnung und wollte sterben. Nach einiger Zeit drang das Reden des Herrn zu mir durch. Ich sollte nicht länger gegen meine Umstände ankämpfen und mich seiner Unterweisung anvertrauen. So machte ich Frieden mit Gott. Er lehrte mich, still und geduldig zu sein und meine Hoffnung auf Christus zu setzen. So lernte ich ihn besser kennen als jemals zuvor und erfuhr seinen Trost in sehr spürbarer Weise. Er erzählt dann weiter, Besucher schmuggelten Seiten einer Bibel ins Gefängnis. Diese Blätter waren für uns wertvoller als Gold. Ich vermag nicht zu sagen, wie kostbar uns diese Worte wurden. Durch die Kraft von Gottes Wort blieben unsere Seelen und unser Sinn fest. Es erhielt uns gesund und stark. Wer jedoch mit einer Bibelseite ertappt wurde, wurde für Tage in Ketten gelegt. Aber das war es uns wert. Als die Gefängnisaufseher den Wandel in Aaron bemerkten, übertrugen sie ihm Arbeiten im Haus. Außerdem begannen er und andere, ihr Essen mit anderen Gefangenen zu teilen. So konnten sie auch Gottes Wort weitergeben. Ich sah kleine positive Veränderungen und nun wollte ich das Gefängnis gar nicht mehr verlassen. Wir wurden wie Brüder und sie sahen Christen mit neuen Augen. Heute führt Aaron ein Geschäft und hilft anderen Christen. Rückblickend sagt er, zuerst empfand ich die Haft als Fluch. Doch dann erkannte ich, dass ich im Gefängnis Verbrechern, Mördern, Armen und Reichen das Evangelium bringen konnte. Was für ein Segen. Sowas kann man keinem sagen. Das müssen uns die Menschen, die es erlebt haben, selber sagen. Solche Dinge. Man kann keinen damit trösten, auch weißt du, aus deinem Leid wird noch Gutes kommen und so weiter. Das können die uns aber selber erzählen. Und manche Christen leiden bis heute körperlich und seelisch unter den Schäden. Gerade deshalb brauchen sie unser Gebet. Nicht nur heute hier im Gottesdienst, sondern weitergehend auch. Als drittes wird unser Glaube gereinigt, unser Charakter geformt. Ja, er wird von falschen Zielen und Vorstellungen befreit, als ob Gott etwa dazu da wäre, uns unsere Wünsche zu erfüllen, als ob das das Leben wäre. Und so wird der Glaube fester durch die Widerstände. Unser Charakter wird geformt und wir verstehen tiefer, worum es im Leben geht. Ein Christ aus Eritrea, der während der Haft auch gesundheitlich stark geschädigt wurde, berichtet, das Gefängnis hat mein Leben verändert. Ich war gezwungen, mein Leben neu zu bewerten. An diesem Punkt gab ich mich völlig Jesus hin. Habtom bat Jesus, ihn ganz mit seinem Geist zu erfüllen. In der nachfolgenden Zeit bemerkte er, wie sich seine innere Einstellung veränderte. Heute sagt er, ich habe denen vergeben, die mich eingesperrt und gefoltert haben. Seinen Verfolgern zu vergeben ist nicht einfach. Aber Christus fordert uns dazu auf, gnädig zu sein. Der Apostel Petrus, der auch umgebracht wurde, weil er an Jesus glaubt, schrieb einmal an verfolgte Christen, Wenn Jesus wiederkommt und sie ihn sehen werden, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Damit euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lobpreis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Das ist ja so ein Bild, was die ersten Christen verwendet haben. Ja, da gibt es Metall, das ist mit anderen Stoffen durchsetzt. Schlacken nennt man das. Die gehören da nicht hin, die machen das Metall brüchig, die machen es schlecht. Und die werden dadurch rausgefiltert, indem man das hoch erhitzt. Das Metall sinkt runter, die Schlacken schwimmen oben und können dann abgenommen werden. So funktioniert das in der Eisengewinnung und wo auch immer. Gold erst recht. Aber das Metall muss eben erhitzt werden, damit das, was da nicht hingehört, rauskommt. Anders geht es nicht. Und dann rufen uns die verfolgten Christen zu, Gott hat immer nur Gutes im Sinn, auch wenn Schlechtes passiert. Es ist verrückt. Als Viertes lernen wir, Gott zu vertrauen, anstatt auf unsere eigenen Möglichkeiten zu setzen. Und dann erzählt Paulus im 2. Korintherbrief davon, was er in der asischen Provinz erlebt hat. Will das nicht verschweigen, diese Bedrängnis, diesen Druck, den sie da hatten, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Ja, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und dafür haben wir Christen einander, hat uns Gott einander an die Seite gestellt, dass wir jetzt beten können für die, die es wirklich schwer haben, füreinander beten können. Paulus hat dann Älteste eingesetzt, also Gemeindeleiter. Jeder hat Aufgaben in der Gemeinde, jeder hat Gaben bekommen und Aufgaben. Die sollten die Gemeinde organisieren. Andere sollen was anderes machen. Er schenkt uns mit seinem Geist unterschiedliche Gaben, die wir füreinander und für die Menschen um uns her einsetzen sollen. Und in allem begegnet uns Jesus und stärkt unser Vertrauen auf ihn. Deshalb ist es gut, wenn wir uns mit unseren verfolgten Geschwistern befassen. Wir können sie unterstützen, auch von hier aus. Und durch sie wird unser Glaube wachgerüttelt. Wir kommen wieder auf das, worum es wirklich geht. Denn gerade für uns, die wir Jesus gehören, gilt: Probleme sind normal. Deshalb lass dich von Jesus führen. Er will jederzeit im Kontakt mit dir sein. Er will durch dich handeln. Er will dich durch alles, was du erlebst, weiterbringen. Immer hat er gute Gedanken und beschenkt dich und andere. Amen.